time out.
Ladies and gentlemen, the original.
Reloaded. What's up? Der All Ball Podcast meldet sich zurück mit der ersten Folge 2026. An den Mics für euch sind wie immer der Phil.
Happy New Year.
Und ihr seht es, wieder daheim am richtigen Mikrofon und der normalen Tonqualität, hoffe ich, ist der Rob, das bin ich. Servus. Und ja, wie der Phil gerade schon gesagt hat, Happy New Year an alle, die uns immer die Treue halten, die auch jetzt im Jahre 2026 einschalten, um unsere schönen Stimmen zu hören, wie wir über Basketball sprechen. Und ja, Phil ist ein bisschen angeschlagen.
Yes. Aber geht. Weiß
nicht.
Geht.
Aber es geht. Ich wollte gerade sagen, ja. Er wird sich nicht zurückhalten.
Nee, also hier gibt's kein Load Management, ja.
Kein Load Management
hier
im
wird durchgezogen.
ADP.
Hier ist AC Green, Iron Man Style, wird hier durchgezogen, was geht. Die Streak wird am Laufen gehalten. Da kommen keine Verletzungen und Krankheiten dazwischen.
Ja, sehr
also
gut.
Wenn die Stimme ganz weg wäre, wär ein bisschen anders, aber Stimme ist da. Gliederschmerzen sind wieder im Griff, also sind so gut wie weg. Deswegen, yes, aber war knapp.
Schön, dass du gerade über Verletzungen sprichst. Weil das ist eine hervorragende Einleitung zu unserem ersten Thema. Jemanden hat's erwischt, den wir in den Himmel gelobt haben. Und man muss schon fast denken, dass wir was damit zu tun hätten.
Also weil es fühlt sich schwer danach an, ja.
Weil der Curse, der All-Ball-Podcast-Fluch, ist anscheinend real. Kurz nachdem wir ihn in den Himmel gelobt haben, wie krass er spielt und ich praktisch noch darüber sinniert habe, warum er trotzdem irgendwie für mich nicht so GOAT-mäßig daherkommt, hat sich Nikola Jokic verletzt. Und zwar richtig krass. Und das hätte sogar fast eine Out-for-the-Season-Verletzung sein können.
Yes.
Den
also
ist er
hatte
knapp entgangen.
Auf jeden Fall noch Glück im Unglück, aber
ja,
hässlich
aber
war's.
Aber fällt für 4 Wochen, also einen Monat mindestens aus.
Ja.
Und ja, er hat sich anscheinend das linke Knie überdreht.
Ja.
Ich habe die Verletzung selbst nicht gesehen, aber nicht schön.
Ja, nee, also es sah auch echt hässlich aus. Es war so eine Überstreckung, also dass quasi das Kniegelenk so in die falsche Richtung ein bisschen abgewinkelt ist. Also so typisch, wie wenn man sich halt vertritt quasi. Ja, und du sagst es, 4 Wochen mindestens. Also Glück im Unglück auf jeden Fall, weil eben nicht Season-Ending, aber re-evaluated in 4 weeks. Das heißt, mindestens die 4 Wochen. In diesen 4 Wochen haben die Denver Nuggets 16 Spiele. Bis dato hatte er kein Spiel verpasst. Wenn er jetzt aber die 16 sicher verpasst, fehlt ihm nur noch eins oder hat er nur noch einen Puffer von einem Spiel, um mal rauszufliegen aus den Awards und All-NBA-Teams. Und danach sieht es jetzt einfach aus, weil es ist sehr selten, dass direkt re-evaluated und zack wieder auf dem Parkett. Also normalerweise.
Und dann müsste er durchspielen.
Genau, und dann müsste er durchspielen. Also normalerweise ist er jetzt direkt disqualifiziert, was die Awards angeht. Und ja, wie du sagst, wir haben ihn in den Himmel gelobt. Er liefert unmenschliche Dinge ab, auch in dieser Saison nie da gewesen ist eigentlich. Also ist, würde ich sagen, wenn es rein um die individuelle Performance bis dato ging, der absolute MVP, weil er ja wirklich in sämtlichen großen Kategorien ganz vorne ist. Also es ist wirklich komplett absurd. Aber wie gesagt, jetzt ist es eben soweit, dass die der All-Ball Curse zuschlägt und das ist nicht das erste Mal, das muss man an dieser Stelle auch sagen. Und ja, Nikola Jokic, das erste große Opfer unseres Fluchs ist, bin ich stolz drauf, dass dieser Fluch zu existieren scheint, aber da ist ein Muster erkennbar.
Da ist tatsächlich ein Muster erkennbar.
Also
für Nikola Jokic besonders ärgerlich, weil er praktisch eine Karriere bis dato hingelegt hat, die fast verletzungsfrei ist, also von schweren Verletzungen. Also er hat in seinen 10 Jahren, in seinen 10 Saisons, die er bis dato hingelegt hat, nie mehr als, ich glaube, 10 oder 12 Spiele verloren, ausgesetzt. Ja. Also hat er immer 69 oder 70 plus Saisons hinter sich, also mit absolvierte Spiele. Und da wird jetzt natürlich ein ziemliches Loch gerissen. Und mal schauen, wie die Denver Nuggets damit zurechtkommen, weil auch Valanciunas ist sagen, auch verletzt,
ja.
ne?
Genau, ja. Also die Nuggets hat so richtig knüppeldick erwischt. Sie hatten dann eh schon die Situation, dass 4 von 5 Startern verletzt waren. Dann war hier gleich Valanciunas, ja, natürlich als Backup, als jemand, der eine lange NBA-Karriere als Starter auch hinter sich hat, der ein ähnlicher Spieler ist, ja, auch rein körperlich und vom Tempo her wie Nikola Jokic. Ein starker Rebounder, mittlerweile auch einen echt guten Dreier wirft, ja, hat nicht lang gehalten, weil er direkt im ersten Spiel sich eingereiht hat und auch auf der Injury List ist mit quasi dem gleichen Verletzungszeitraum. Also ich glaube auch bei ihm sind es mindestens 4 Wochen, 4 bis 6 oder so war glaube ich die Aussage und ja. Also viel blöder kann es natürlich nicht laufen, wie es da für die Nuggets gelaufen ist. Ja. Hier auch Mitleid in Richtung Danny, der Valanciunas direkt verpflichtet hat dann in der Fantasy League.
Hat er gedacht,
smarter Move erstmal, aber ist natürlich leider nach hinten losgegangen. Ja. Aber wie gesagt, also für die Nuggets absolut katastrophal. Ein massiver Schlag in die bis dato doch ja sehr solide Saison des Champions von vor 2 Jahren. Aber ja, ich habe es gerade schon gesagt, der Curse betrifft nicht nur die Nuggets, weil Rob, wenn du die Zeit mal ein bisschen zurückdrehst und so überlegst, wen wir gelobt haben in letzter Zeit.
Wen wir einfach nur besprochen haben.
Ja, und was danach immer passiert ist, es war ganz oft so, dass sich das Blatt schnell gewendet hat.
Weißt du noch, wie wir praktisch uns beschwert haben, dass Jared Vanderbilt keine Spielzeit bekommt, weil er so wichtig ist für die Lakers? Und dann spielt er einfach im nächsten Spiel wieder, nachdem er vorher 10 Spiele lang nicht von der Bank runtergekommen ist.
Ganz komisch. Startet er die nächsten 2 Spiele, beide Spiele gewinnen die Lakers.
Das ist ganz, ganz komisch, ja.
Wenn wir sagen, die Lakers viben und haben Chemistry, dann passiert da auch genau das Gegenteil.
Ganz genau. Letzte Woche noch gesagt, zumindest stimmt die Chemistry anscheinend auch nicht mehr, weil die Andrew Ayton scheint sehr unzufrieden zu sein, weil er in der letzten Zeit nicht mehr die Touches bekommt, die er noch in der ersten Saisonhälfte oder zumindest in den ersten Spielen, in den ersten 20 Spielen bekommen hat. Ne? Da waren wir ja hoch erfreut und vielleicht sogar ein bisschen überrascht, wie gut DeAndre Ayton gestartet ist und haben gesagt, das ist der DeAndre Ayton, den die Lakers brauchen, um in der Saison weit zu kommen. Ja, diese einfachen Alley-Oops, diese einfachen Lobs, die er bekommt, ne, wirft über 60% aus dem Feld. Genauso muss das sein.
Touches
anscheinend
in der
bekommt
Zone,
er diese Würfe nicht mehr.
Aggressives Abrollen aus dem Pick and Roll und so.
Aber anscheinend rollt er sich jetzt ab und kriegt den Ball nicht mehr.
Ja, und das ist monster frustrierend. Also für jeden, der egal in welcher Liga mal auf der 5 gespielt hat, das ist sowieso eine extrem undankbare Position, wenn du in einem Team bist, das nicht checkt, dass da ein Center mit auf dem Platz ist. Also das ist, ist eh so eine Position, wo es dir passieren kann, dass du halt, keine Ahnung, 5, 6, 7, 8, 9 Mal nur hin und her läufst und du wirst nicht wahrgenommen. Und das ist super bitter, weil du dadurch offensiv nicht am Spiel teilnehmen kannst. So, dann bist du noch der hinten, der den Rebound holen muss oder den Korb quasi verteidigt, dass dann nichts passiert und vorne wirst du immer ignoriert. Also das ist extrem bitter. Deswegen kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, dass das ihm nicht so schmeckt. Und gleichzeitig habe ich mir das auch gedacht schon anhand der Fantasy League. Da war ich bis dato ja extrem zufrieden mit meinem Pick DeAndre Ayton, weil er mir auch einige 20-10er gegeben hat und so. Aber in letzter Zeit sind da viele so 4 Punkte, 1 Rebound, 6 Punkte, 4 Rebounds und sowas dabei. Ja. Da habe ich mir schon gedacht, irgendwas ist da nicht so ganz in Ordnung. Aber ja, spätestens nachdem er sich dazu geäußert hat, wissen wir jetzt Bescheid. Blöd. Blöd für die Lakers, dass jetzt nach dem ganzen Theater und auch den harten Aussagen von JJ Redick anscheinend das nächste Problem besteht. Und die Lakers irgendwie hin und her balancieren zwischen Nebenschauplätzen und immer weiter in die Mittelmäßigkeit währenddessen abrutschen. Also schwierige Nummer. Wir haben es eventuell gechinkst, ich weiß es nicht.
Normalerweise sollten ja die Rebound Zahlen nicht abhängig sein von den Touches, die er in der Offensive bekommt. Aber du hast es gerade gesagt, wir sind alle nur Menschen.
Ja.
Und wenn du halt 6-7 Mal hin und her läufst, ohne dass du den Ball einmal angefasst hast und du schaust immer nach oben, wie der Ball fliegt,
Alter,
irgendwann springst du nicht mehr.
Nee.
Und genau das scheint bei diesem ein Rebound-Spiel oder bei den zwei Rebound-Spielen passiert zu sein, wo er sich gesagt hat, Alter, wenn ich den Ball nicht bekomme, warum soll ich hier hin und her springen und mich zum Affen machen? Und dann, ja, schlecht.
Weil sehr schlecht.
Wir haben über die Team-Defense der Lakers gesprochen, die sich verbessern muss.
Ja.
Und das fängt nun mal mit dem Rebounden an.
Ja.
Das sind so die einfachsten Moves, die du machen kannst.
Ja.
Ausrebounden, beziehungsweise ausboxen und rebounden. Und wenn das nicht passiert, dann sehe ich schwarz.
Schwierige Nummer auf jeden Fall.
Yes.
Also, ja. Ja, du, wie gesagt, wir jinxen und cursen. Es geht in beide Richtungen. Unter anderem habe ich ja auch gesagt, die Spurs sind legit. Dazu stehe ich auch noch, aber auch wie bestellt, zack, bumm. Ich habe diese Aussage getätigt und die nächsten beiden Spiele werden erstmal abgegeben. War aber nur ein kleiner Ausrutscher. Die Spurs sind wieder da, sind sogar so da, dass hier Rekorde purzeln. Und zwar Dreierrekorde. Champagning hat die Korken knallen lassen. Babam.
Ja.
Und hat tatsächlich einen neuen Rekord aufgestellt. Er hat die meisten Punkte gescored, die je ein Spieler gescored hat, ohne einen Zwei-Punkte-Versuch zu nehmen in einem Spiel.
Jeez.
Also er hat jetzt habe ich es wahrscheinlich in meinem Kopf wieder falsch. Ich glaube, er hat 37 Punkte gemacht. 33 davon durch 3-Punkte-Würfe, weil er 11 Dreier getroffen hat. Und er hat tatsächlich keinen einzigen Zweier genommen. Ein Rekord, den man eigentlich Klay Thompson zugeordnet hätte, der in so eine Richtung diverse Spiele abgeliefert hat. Unter anderem ja über 40 gemacht, obwohl er nur zweimal gedribbelt hat und so. Also das ist heute eins der absurdesten Spiele aller Zeiten. Aber dieses Spiel ist natürlich auch jetzt wieder bezeichnend für die Spurs, dass sie Spieler in ihren Reihen haben, die sowas imstande sind zu leisten. Und die dann wirklich, Elite-Shooter-Roleplayer sind, die du von der Bank bringen kannst, die du auch starten lassen kannst, die natürlich in ein Team, das so viel Aufmerksamkeit zieht durch Wemby und auch durch die Aaron Fox in der Offensive, in ein Team wie bei den Spurs halt auch perfekt reinpassen. Deswegen war der Curse nur kurz, aber die Spurs sind weiterhin legit. Ich bleib dabei. Habe aber gerade gesagt, kann auch in die andere Richtung gehen, weil eins deiner Lieblingsteams, das graue Mäuschen aus L.A., hat irgendwie zwischendrin mal, haben die Clippers eine 6-Spiele-Siegesserie hingelegt. Hätten wir beide nicht mitgerechnet, aber auch das kam kurz, nachdem wir sie mal wieder gebasht haben.
Ja.
Crazy. Kawhi Leonard hat auf einmal auf MVP-Level performt und zack, bumm, gewinnen die mal 6 Spiele in Serie.
Dann erzähl noch mal ein bisschen ein paar gute Sachen über Kawhi Leonard, damit praktisch jetzt über die nächsten 3 Tage dann wieder absäuft.
Also Kawhi Leonard, auch nicht mein Lieblingsspieler. Kawhi Leonard, der komischste Spieler, der komischste Superstar, den die NBA wahrscheinlich je gesehen hat, hat unter anderem einen 55er hingelegt, hatte jetzt eine Phase, wo er 39 Punkte im Schnitt gemacht hat in diesen 6 Spielen, die gewonnen wurden. Mittlerweile haben sie auch mal wieder 1 abgegeben, aber Kawhi hat wirklich, war der Spieler, den die Clippers dachten zu verpflichten, als sie ihn vor ein paar Jahren dazu geholt haben. Und es ist für mich weiterhin aber ein Rätsel, wie das sein kann bei ihm, dass er doch diese Leistung irgendwie parat hat und solche Zahlen auflegen kann, um dann danach wieder erstmal zu verschwinden, sich auch irgendwie so rauszunehmen und so. Aber was er diese Saison, wenn er fit ist und mitspielt, zeigt, ist auf jeden Fall wieder auf All-Star-Level. Und vor allem für mich wirklich beeindruckend, er hat aktuell eine Freiwurfquote von 96%. Auf die Saison gesehen, 144 von 150 Freiwürfen getroffen. Und das ist schon eine Ansage. Also,
das ist
Hut ab.
Ich finde das besonders krass, weil wenn man sich zurückerinnert, als Shaq Freiwürfe geworfen hat und die halt mehr oder weniger schlecht getroffen hat, hat man das sehr oft auf seine großen Hände geschoben.
Ja, das stimmt.
Und Kawhi Leonard scheint ja ein paar der größten Hände überhaupt in der NBA zu haben. Und dem scheint das nichts auszumachen.
Ja.
Damit ist die Theorie wahrscheinlich widerlegt, weil Shaq selber hat auch gesagt, weil der Ball natürlich aussieht wie so eine Orange in seiner Hand.
Ja.
Das kannst du halt nicht so richtig abrollen oder wie auch immer. Kawhi Leonard hat keine Probleme damit, dann hat riesige Hände.
Also offensichtlich, weil also auch hier Freiwürfe, das ist ja auch was man als Spieler, auch als Jugendspieler und so, sehr viel übt. Und auch wenn man allein in der Halle ist oder allein vor einem Korb steht, also 144 von 150 zu treffen, weiß ich nicht, wie viele Leute es gibt, die sowas schon mal geschafft haben, weil das ist wirklich das ist absurd. Also und das halt wirklich im Wettkampf in meist voller Halle,
ja,
ist schon, also Hut ab. Und wie du sagst, ja, diese große Hände kann nicht werfen Theorie hat Kawhi Leonard auf jeden Fall komplett ausgehebelt. Ich meine, bei Giannis war das ja auch immer so was, wo man gesagt hat, ja, vielleicht sind auch die Hände so ein bisschen zu groß noch und so, aber also Kawhi, jeder kennt die Bilder mit diesen riesen Pranken, kann man anscheinend trotzdem werfen. Also ja. Das für ein für alle Mal ausgehebelt. Ja, crazy. Auf jeden Fall, die Clippers sahen jetzt wieder so knapp 2 Wochen lang aus wie ein Playoff-Team. Jetzt haben sie dann mit 30 gegen die Celtics verloren. War vielleicht dann doch eine Nummer zu groß, aber irgendwie können sie ab und zu doch mal ihr Potenzial abrufen anscheinend. Komisch.
Also ich hoffe natürlich jetzt, wo du Kawhi Leonards Freiwurfquote so in den Himmel gelobt hast, dass er im nächsten Spiel dann irgendwie direkt 4 Stück hintereinander versemmelt.
Das wäre wild.
Einen Airball vielleicht noch dabei macht oder
das
so.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Dann ist der All-Ball-Podcast real. Dann müssen wir Geld verdienen damit, dass wir Spiele so beeinflussen können.
Also das hoffe ich jetzt nicht, dass ich ihm diese Quote versaue, aber ja.
Ich schon!
Ja, aber scheinbar, also wie gesagt, das waren jetzt schon genug Beispiele, scheinbar haben wir irgendwas hier in unseren Räumen, in den Mikrofonen, wie auch immer, was die Realität verändern kann.
Du hast vorhin die Denver Nuggets angesprochen und deren Verletzungspech, dass die 4 von 5 Startern verloren haben. Unter anderem Aaron Gordon, den ich in der Fantasy League habe.
Mhm.
Und jetzt sind wir in einer interessanten Lage, weil Nikola Jokic fällt ja für lange Zeit aus. Aaron Gordon soll anscheinend heute oder morgen zurückkommen von seiner Verletzung. Mhm. Und das ist in dem Sinne interessant, weil wir nun vielleicht zum ersten Mal sehen, wie gut ist Aaron Gordon wirklich. Weil viel von dem, was man gesagt hat, wie gut er ist, war halt, dass er im Schatten von Nikola Jokic spielen konnte. Und Nikola Jokic halt sehr oft ein Double-Team gezogen hat. Und der freie Spot war dann der Dunker-Spot, wo Aaron Gordon steht und der dann einfach nur reintippen muss oder reindanken muss. Und es sehr einfach hatte, das wird er jetzt natürlich nicht mehr haben. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie sich diese Situation jetzt entwickelt. Besonders natürlich, weil ich ihn im Fantasy-League-Team habe, aber auch, weil das so eine Theorie ist, die ich nie beweisen konnte, dass er sehr viel davon profitiert hat, dass er mit Nikola Jokic im Spiel neben ihm spielt. So. Und
Ich
bin jetzt einfach gespannt.
Bin auch, also mit Aaron Gordon tue ich mir immer so ein bisschen schwer, auch was das angeht, also wirklich ihn so einschätzen zu können, basketballerisch, also seine Leistung schon immer, weil ich zu Orlando-Zeiten das Gefühl hatte, dass er maximal overrated ist, aufgrund der Tatsache, dass er einfach so krass dankt.
Ja.
Weil das halt wieder, also wie wir es neulich schon hatten, weil das natürlich ein großer Faktor ist, wie spektakulär kann jemand spielen, wie hoch kann jemand springen. Aber bei Orlando, weiß ich nicht, der hat da nie so wirklich seine Identität gefunden, obwohl er zu einer Zeit da gespielt hat, wo er quasi der Franchise-Player hätte sein dürfen, wenn er es geschafft hätte. So muss man es fast formulieren. Und Stichwort Fantasy League, da habe ich den auch ausprobiert, um es mal vorsichtig zu formulieren. Und er war maximal frustrierend als Fantasy League-Spieler, weil du wusstest nie, der hat dann Spiele abgeliefert, wo er so in Richtung 5, oder wie nennt man es, 5x5 quasi ging. Also dass er halt wirklich die Stats komplett vollstopft, offensiv und defensiv. Dann hat er Spiele gehabt, wo er irgendwie 30 plus gescored hat. Dann konnte es aber auch sein, dass der die nächsten 4-5 Spiele struggelt, überhaupt zweistellig zu scoren.
Ja.
So, also, und deswegen, ich meine, er hat Anfang dieser Saison einen 50er aufgelegt, aber eben auch nicht als der Go-To-Guy auf dem Feld, sondern, wie du gerade gesagt hast, neben Jokic. Deswegen, ja, wird spannend zu sehen, weil für mich ist er so eine Third Option offensiv maximal, also wenn überhaupt, und ist er halt einfach ein starker Two-Way-Player, weil er wirklich ein krasser 1-gegen-1 Verteidiger ist, weil er durch die Athletik quasi auch, ja, eigentlich super variabel in der Defense ist, und weil er durch die Athletik natürlich auch offensiv immer in der Zone gefährlich ist, unabhängig jetzt von seinem Basketballtalent, aber wenn er in der Zone den Ball fängt, kann er natürlich attackieren. Und jetzt wird er halt den Ball nicht irgendwie fangen, sondern jetzt wird er den Ball höchstwahrscheinlich relativ oft schon vorher in den Händen halten. Und ja, bin ich gespannt, ja. Interessant zu beobachten, wie Aaron Gordon, ja quasi, ob er wieder Orlando Gordon wird. aber schauen wir mal.
Ja, du hast gerade Orlando erwähnt und da fällt mir eine witzige. Was heißt witzige? Auf jeden Fall ist es eine kleine News-Story. Um Jalen Suggs, weil dem ist anscheinend verboten worden, sein Schweißband um den Hals zu tragen.
Yes.
Ich habe jetzt tatsächlich dieses Jahr noch kein Orlando-Spiel gesehen. Trägt er das im Spiel so oder ist das während der Timeout und zieht er sich dann so runter und zieht er sich dann wieder im Spiel wieder rauf?
Ja, das,
oder spielt er so?
Das hatte ich mir auch notiert, genau, weil damit ist er für mich direkt auch der erste Eumel 2026, weil das ist, also ja, ich habe auch nicht gewusst oder nicht mitbekommen, dass er das tatsächlich, also ich habe auf Bildern gesehen, dass er so aussieht, aber ich habe gedacht, das ist quasi passiert so, nachdem er hart verteidigt hat, weil ich meine, er ist ein starker Verteidiger. Ich glaube, im ersten Schritt war es auch so, es war im Spiel gegen die Knicks, glaube ich. Und dann hat das halt so irgendwie danach so demonstrativ am Hals gelassen, so dog-mäßig, wie auch immer. Und scheinbar war das dann aber für ihn so ein bisschen so sein neues Ding. Und er hat das jetzt wirklich ein paar Mal so dran gehabt. Also wenn du nach Bildern auch schaust von ihm, wirst du verschiedene Trikots und verschiedene Stirnbandfarben in Kombination sehen, wo eben das Stirnband an seinem Hals ist, statt an seinem Kopf. Und da muss ich wirklich sagen, also bei aller Liebe, aber das ist eine der wacksten Kack-Outfit-Decisions, die ich, und ich bin sehr offen, was Style und Attitude auf dem Feld angeht, aber das ist einfach nur irre wack. Also das sieht... Also es sieht so beschissen aus. Es sieht wirklich aus halt wie so ein Joker, Halsband-Ding. Und keine Ahnung, es ist ja null cool. Es sieht einfach komplett beschissen aus. Und dann, also hat er halt dieses Orlando Pinstripe-Jersey an, entweder in weiß, in blau oder halt dieses komische Schwarze, das kein Mensch braucht. Und hat dazu als Accessoire einfach sein Stirnband am Hals. Und da muss ich sagen, es ist ausnahmsweise mal was, wo ich der NBA zustimme bei so einem Verbot, weil davor, ich weiß nicht, diese Samurai-Bandana-Style Stirnbänder wurden ja verboten, habe ich bis jetzt nicht so richtig verstanden, warum.
Das waren die man sich so zubinden musste.
Genau,
hinten, ne?
Genau. Also das verstehe ich nicht so ganz, weil sorry, wenn einer fette Dreadlocks hat und die zu einem Zopf sind und so, dann, also ist es ja mehr als nur diese, also keine Ahnung, das habe ich nicht so ganz verstanden, vielleicht irgendwie kultureller Natur, dass man da irgendwie sagt, nee, das ist der Tradition gegenüber nicht geil oder ich weiß es nicht, aber da habe ich es nicht gecheckt zum Beispiel oder dieses ganze Allen Iverson Dresscode-Thema damals und so, da war ich natürlich erst recht kein Befürworter. Aber da habe ich mir jetzt gedacht, Gott sei Dank ist das weg, weil das sieht einfach so geschissen blöd aus. Also es ist so, und deswegen ist das mein erster Eumel der Woche, weil das ist einfach ein Fashion-Fauxpas vom anderen Stern. Ja. Sein Stirnband um den Hals tragen. Nee, fand ich auch zu N1-Mixtape. Zeiten schon nicht cool. Und da habe ich viel mitgemacht. Es gab Zeiten, da habe ich einen Ärmel abgeschnitten von meinem T-Shirt und den anderen in Streifen geschnitten, dass der da rumgebaumelt ist wie sonst was, was auch maximal hinderlich zum Spielen war.
Aber sah cool aus.
Aber halt fresh, man. aber das jetzt, auf NBA-Parkett, ein Stirnband um den Hals und dann gleichzeitig ist er ja auch noch so wie Steph Curry, dass er halt dann so auf seinem Zahnschutz so rumkaut. Und die Fotos, du kaust irgendwie, also das hasse ich eh, das ist eine der Sachen an und da sage ich, nehme ich so ein hartes Wort wie Hass, aber dieses auf dem Ding rumkauen immer, das ist was bei Steph Curry, was ich noch nie gepackt habe. Und dann hast du jetzt Jalen Suggs, der die Steph Curry-Marotte übernimmt und gleichzeitig noch dieses verkackte Halsband hat. Nee, also nein, nein, nein. Da bin ich konservativ in diesem Moment. Das war nicht geil.
Wurde diese Regel von wegen das Auftreten der Spieler beziehungsweise die Kleidung der Spieler, die auf der Bank sitzen, wurde das irgendwann aufgehoben? Also diese, dass es so strikt war, weil mittlerweile sieht es wieder aus. Ja.
Also also nicht, dass ich da irgendwie ein offizielles Statement oder irgendwas mitbekommen
hätte. Es gab kein offizielles,
es
wurde einfach immer
war
wie so ein
schleichender Prozess. Und mittlerweile, also da muss man auch sagen, also das, was Allen Iverson verboten wurde, das wird ja heute, das ist ja ein ganz anderes Level. Also so, und heute sind es aber halt alles, ich glaube, bei ihm war es damals, weil das einfach so krass Hip-Hop-Kultur war. Ja. Und man damit dann dieses thuggish Gangster-Ding so verbunden hat. Und heute sind es dann halt irgendwie lauter Designer-Fummel von Balenciaga etc. Und damit hat es anscheinend eine Daseinsberechtigung, ich weiß es nicht. Also aber mit dem Dresscode von damals hat es auf jeden Fall nichts mehr zu tun. Und ich finde es gut, dass jeder anziehen kann, was er will, um Gottes Willen. Also das ist ja auch Teil der Self-Expression. Ich finde es auch super witzig, dass zum Beispiel Jake LaRavia dann neulich in Lakers Fashion bei der Press-Conference sitzt. Auch sehr selten, dass jemand, also nicht in den Lakers in der Team-Gear, sondern halt mit so Retro-Lakers-Jacke und so laut und schrill, aber so, hey, schaut mich an, ich bin ein Laker-mäßig. Sowas finde ich dann auch cool. Ich finde es genauso cool, dass Giannis weiterhin gern mit so einem Tech-Fleece-Anzug einfach kommt und so. Also ich finde, da sollte jeder anziehen können, was er will, weil, also wenn es da eine Regel gibt, dann sollte die sein, okay, Team-Gear, Punkt. Aber nicht sowas wie, zieht einen Anzug an auf dem Weg zum Spiel und dann euer Trikot und das war's. Weil ich meine, das ist ja auch Teil dieses, also deswegen war ja auch Allen Iverson cool. So, weil er seine Persönlichkeit da mit zum Ausdruck gebracht hat. Und deswegen bin ich da, also finde ich das gut, dass auch ohne offizielles Statement das so ist, wie es ist. Aber auf dem Feld ein Stirnband als Halsband tragen, nee. Ja. Das ist mir, nee, das ist einfach, das ist wack.
Ich finde es auch so interessant, diese Entwicklung, die bei den Spielern dann so schleichend immer legerer wurde und jetzt praktisch hoffähig ist, dass sie teure Hip-Hop-Gear einfach so tragen können, aber gleichzeitig bei den Coaches das komplett in die andere Richtung gegangen ist. Yeah. Von Anzügen, von Armani-Anzügen zu Trainingsanzügen, die einfach komplett wack aussehen. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Ja. Und
Ja, passt nicht zusammen. Aber irgendwie.
Passt nicht zusammen und da gab es ja auch kein offizielles Statement, hey, ab jetzt keine Anzüge mehr, sondern Trainingsanzüge. Sondern
genau, es war nur
irgendeiner hat damit angefangen. Quasi.
Genau, ja, genau.
Und dann also, hat der Zweite das gemacht und auf einmal machen das alle. Es gibt ja, also ich kann mich jetzt an keinen erinnern, den ich das letzte Mal, also wann ich das letzte Mal jemanden gesehen habe im Anzug. Also im richtigen Anzug.
Nee, also ja,
sehr schade.
Ist heute einfach nicht mehr der Fall, ne?
Ja, okay. Ja. Aber da du gerade über deinen Eumel der Woche sprichst, dann kann ich jetzt meinen dazu geben.
Ja.
Und zwar, weil du gerade vom Thema Attitude gesprochen hast. Es gibt jemanden in der NBA, der so als der neue Bösewicht gilt, was so komplett unter meinem Radar geflogen ist. Das liegt aber auch daran, dass ich nicht viele Spiele der New Orleans Pelicans schaue. Und zwar ist es Jeremiah Fierce. Der Rookie der Pelicans, der 7. Pick im Draft, scheint anscheinend all seinen Gegnern so mächtig auf den Geist zu gehen und ist so einer der größten Trolle überhaupt in der Liga. Also es war sogar so, dass er an der Freiwurflinie einfach so Rui Hachimura geschubst hat. Und wer Rui kennt, der ist so einer der ruhigsten, einer der liebsten Spieler der Liga, der schubst ihn zurück. Jeremiah Fierce schubst ihn nochmal und Rui dann so mit zwei Armen schmeißt ihn dann so weg und hat dann dafür natürlich ein technisches bekommen. Aber wenn du Rui Hachimura so aus der Fassung bringst, dann musst du schon ein kleines Arschloch sein. Und deswegen
vielleicht
ist Jeremiah Fierce so mein Eumel der Woche. Und im Zuge dessen ist mir jetzt zum ersten Mal seine Trikotnummer aufgefallen. Dieses Zero Fierce ist schon cool, muss ich sagen, auch wenn er jetzt der Eumel der Woche ist. Aber wenn du Fierce heißt und da vielleicht Potenzial gehabt hättest, gehänselt zu werden und dann so ein Trikot draus machst mit Zero Fierce, ist schon Anti-Troll.
Also ist, schon cool. Ist auf jeden Fall eins der stärksten Jerseys, aber ja, wie du sagst, ich meine, ich finde es an sich immer ganz geil, wenn einer so ist und vor allem als Rookie und sich ist nicht scheißt und da einfach reingeht, aber wenn du halt wie soll ich sagen, wenn du halt auf diesem Troll-Level bist und dich quasi nur aufführst oder so in eine Richtung Arschloch gehst und gleichzeitig aber beim schlechtesten Team spielst und
das ist
nicht so derjenige bist, der dann da, keine Ahnung, jedes Spiel 30 Punkte auflegt oder so. Also
das ist das.
Allen Iverson, weil wir gerade ihn auch hatten, also der hätte sich das als Rookie gerne rausnehmen dürfen, einzelne Leute einfach wie Scheiße zu behandeln, weil er halt einfach gespielt hat wie der Krasseste. So.
Ja, ja.
Und das ist immer eine Kombination, deswegen, wie du sagst, für mich nachvollziehbar. Aber Jersey würde ich tragen, weil wenn es nicht von Nike wäre.
Du trägst ja eh jedes Jersey.
Ja, stimmt auch.
Aber um darauf zurückzukommen, es hat tatsächlich sehr viel damit zu tun, wie du, beziehungsweise wie dein Team in der Liga steht. Weil so jemand wie zum Beispiel Dennis Rodman, wenn jetzt auch nicht in seiner Rookie-Saison seine Star-Allüren oder wie sein Gehabe auf dem Court kam auch nur cool rüber, weil die Bulls das beste Team der Liga waren.
Ja.
Ne? Wenn er das jetzt bei, keine Ahnung, bei den Cleveland Cavaliers zu der Zeit gemacht hätte, dann hätte kein Hahn nach ihm gekräht. Das wäre nicht aufgefallen. Aber so als bunte Figur und dann noch in diesem Team, wo halt alle so krass sind, mit Michael Jordan und alles, da war es halt geil.
Ja.
Und da spielt der Jeremiah Fierce leider nicht. Und deswegen, stay in your lane.
Ja. Nachvollziehbar auf jeden Fall, ja. Aber wie gesagt, Jersey killt.
Jersey ist schon, also, muss sogar echt zugeben. Jersey
man,
Zero Fierce ist cool.
Muss man sagen, ja.
Yes. Ich hätte noch eine kleine Meldung, die mich so ein bisschen verblüfft. Anscheinend, also zu Trade-Gerüchten, sind die Lakers an Dylan Brooks interessiert. Und das ist für mich so, what? Weil natürlich Dylan Brooks nicht der beste Freund von LeBron James ist. Und auch wenn LeBron James wahrscheinlich vielleicht diese am Ende der Saison geht, glaube ich das nicht, dass die sich Dylan Brooks an Bord holen. Das wäre so, als ob sie sich Dennis Schröder an Bord holen, der bekanntermaßen nicht mit Luka Doncic kann. Das glaube ich nicht. Aber anscheinend ist das ein Gerücht, dass die Lakers, weil die so ein bisschen rougher werden wollen, die wollen sie auf jeden Fall besser verteidigen und dann würde ihnen so ein Dylan Brooks gut stehen und Das war das letzte Gerücht, was ich gelesen habe, dass die sich den genauer anschauen in der Free Agency. Beziehungsweise nicht Free Agency, sondern auf dem Trade Market.
Gut, dann kann ja LeBron nach Phoenix, dann ist er näher bei seinem Sohn in Arizona.
Guter Punkt.
Ich weiß der ja
All,
nicht.
Ich höre den All-Ball-Curse schon sich anschleichen.
Oh, das wäre eine harte Nummer.
Das wäre hart, ja.
Das wäre eine harte Nummer. Aber ja, also diese Trade-Gerüchte, ich meine, oft ist ja auch was dran. Viele sind dann auch, wenn man sich's anschaut, irgendwie sinnvoll. Aber so ein Dude wie Dylan Brooks, weiß ich nicht. Also,
schon kann ich mit der Geschichte mit ihm und LeBron. Ich meine, es war eine Sache, dass Ron Artest damals zu den Lakers kam, nachdem er dann dieses kleine, diese kleine Schubserei mit Kobe hatte und dann irgendwie ein Jahr später bei den Lakers war. Aber ich glaube, das mit Dylan Brooks und LeBron, das zieht sich ja über Jahre jetzt schon.
Ja.
Und das kann ich mir nicht vorstellen. Also, bei aller Liebe nicht. Ich wüsste auch nicht, was ich mit so einem Typen in dem Team anfangen würde.
Nee.
Als Fan. Also das wäre so, fuck. Eigentlich will ich natürlich, dass die Lakers gut spielen, aber den will ich eigentlich nicht im Team haben.
Ja, und ich, also ist, also auch so, ist das der Spieler, der das Team gut spielen lässt, also nur weil er eine Attitude hat, weil ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich der krasse Verteidiger ist. Also wenn ich mich zurückerinnere, hat LeBron ihm immer ganz gut eingeschenkt. Da waren doch die ganzen Poke the Bear Momente. Deswegen, boah, weiß ich nicht. Außerdem ist er erst von den Grizzlies zu den Rockets, dann von den Rockets zu den Suns, weil er offensichtlich nicht der Unterschiedsspieler ist. So.
Ja.
Also, ja, keine Ahnung. Also, aber ja, wär interessant zu sehen, wie sich das entwickelt, auf jeden Fall.
Yes. Hast du noch was Aktuelles zur Saison? Ansonsten würde ich auf ein anderes Thema springen.
Nee, du kannst gerne auf das andere Thema springen. Ich trinke mal einen Schluck.
Mach das. Und zwar, ich würde gerne über etwas sprechen, das mir komplett unterm Radar durchgeflogen ist, was ich nicht wusste, worauf ich jetzt praktisch erst über die Feiertage gestoßen bin, weil ich mal wieder auf YouTube war und mir Videos angeschaut habe und das ZDF hat so eine kleine Doku veröffentlicht über die Paralympics 2000. Und da ist ein Skandal anscheinend passiert.
So lang ist es her. Ach, ja. So, okay.
Ja. Und da ist ein Skandal passiert,
boah, das ist ja übel.
Anscheinend schon sehr früh aufgedeckt wurde, aber über den damals keiner gesprochen hat, warum auch immer, und der so nie in den Medien richtig aufgetaucht ist. Aber zuerst einmal möchte ich vorausschicken, dass ich nicht wusste, dass beim Behindertensport es eine Sportart gibt im Basketball außer Rollstuhlbasketball.
Mhm.
Und zwar ist das praktisch geistig behinderter Basketball, der auch praktisch bei den Paralympics gespielt wird, wo auch Medaillen vergeben werden, ganz normal Gold, Silber, Bronze und so weiter. Und bei dem 2000er Wettbewerb in Sydney, war der damals, bei den Paralympics, ist es so gekommen, dass das spanische Team bis auf zwei Spieler Spieler hingeschickt hat bei den Paralympics, die nicht behindert waren.
That's crazy.
Und auch die Goldmedaille gewonnen haben dann. Diese zwei Spieler, die behindert waren, die haben auch kaum gespielt. Und der Trainer hat halt fast nur praktisch die in Anführungsstrichen gesunden Spieler spielen lassen. Und die Ausrede oder beziehungsweise die Begründung war, wenn wir Gold holen und praktisch der spanische Basketballverband oder spanische Basketball Behindertenverband Gold holt, dann ist das ja etwas, was praktisch allen zugutekommt, was auch dem Behindertensport in Spanien zugutekommt. Und dadurch wird das mehr gefördert. Also haben wir alles richtig gemacht. Also das war also crazy. Also diese Doku vom ZDF musste ich mir tatsächlich Also ich musste mehrmals stoppen und dann nochmal zurückgehen. So habe ich das jetzt gerade richtig verstanden. Das wurde im Basketballmagazin namens Gigantes del Basket veröffentlicht. Also ich weiß es noch genau, weil zu der Zeit war ich noch bei der Basket und das war praktisch unser Konkurrenzmagazin oder beziehungsweise mit einem spanischen Magazin stehen wir natürlich nicht komplett in Konkurrenz, weil die natürlich komplett auf Spanisch schreiben und uns keine Leser wegnehmen. Aber wir haben uns halt immer so auf Wettbewerben, sei es jetzt irgendwie beim All-Star-Game oder bei den NBA Finals, dann sieht man so die Kollegen von Gigantes del Basket. Ja. Und so sagt man, hey, hi und so weiter. Und die haben die Story anscheinend damals gebracht, aber auch nur praktisch auf dem Cover, so als Zwischenzeile. Auf dem Cover war Kobe Bryant Gesicht und daneben praktisch in Zeilen geschrieben, stand was über den Skandal. Und das hat damals keiner ernst genommen.
Das ist krass.
Und das ist, finde ich halt, wie ich gerade gesagt habe, dem spanischen Verband wurde dann im Nachhinein wurden die Medaillen entzogen. Jeder Spieler musste seine Medaille abgeben. Auch die zwei behinderten Spieler, die natürlich komplett betrogen worden sind, also die einzigen waren, die praktisch alles richtig gemacht haben, auch wenn sie wenig gespielt haben, aber die Goldmedaille zumindest war da berechtigt, aber ja, auch die mussten ihre Medaille abgeben und
crazy. Absolut verrückt, also keine Ahnung, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen soll. Also das ist ja auf so vielen Leveln. Also fast am schlimmsten ist es ja gegenüber den beiden.
Ja.
Weil, also ohne jetzt die genauen Umstände zu kennen, aber die beiden können ja gar nichts dafür. Also dann hätten sie wenigstens die zwei auch nicht mit reingezogen in diese Scheiße. Also sorry, aber nee, weil, boah, keine Ahnung, also weiß ja gar nicht, ob die es wussten. Blöd gesagt. Also das ist ja auch so. Ich weiß ja gar nicht, also ich bin jetzt da gerade, Also wie hat auch der Rest vom Kader, also wie haben die das gemacht? Haben die ganze Zeit so getan, als wären sie behindert?
Nee, also, anscheinend nicht, weil eine geistige Behinderung würde in dem Fall, also das habe ich mir dann auch durchgelesen, eine geistige Behinderung würde in dem Fall zählen, wenn du einen IQ unter einer bestimmten Grenze hast. Mhm. Also es muss nicht, ja, ich weiß nicht, man muss es ihm nicht ansehen können. Also es kann auch einfach sein, dass er einen niedrigen IQ hat und das zählt dann praktisch zu einer geistigen Behinderung. Und ja, das hat anscheinend gereicht. Und ich meine, um es klar zu sagen, wir sprechen hier nicht von Spielern der ersten Liga oder so, ne, die da mitgespielt haben. Ne? Also die haben, weiß ich, in der dritten Liga gespielt oder einer war der Coach von der Jugendmannschaft und so weiter und die wurden dann praktisch auf Fotos erkannt und so ist es dann rausgekommen, so von wegen, warte mal, der ist doch der Jugendcoach von meinem Sohn und so, der ist nicht behindert oder so. Ne? So ist es dann rausgekommen. Und
das ist
dann so auf Fotos hinterher, ne, so nach dem Spiel, haben die dann praktisch so Cappies aufgesetzt und Sonnenbrillen und haben sich halt praktisch so mehr oder weniger versteckt vor den Kameras, damit man sie nicht erkennt. Also das ist wild.
Ja, aber überleg dir das mal. Also, das ist eben, mir fehlen echt gerade ein bisschen die Worte. Also überleg dir einfach die Gesamtsituation. Alle, die da involviert sind, keine Ahnung, wie viele das wussten. Ich muss mir auf jeden Fall jetzt im Nachgang das anschauen, weil das ist ja, also ich check's gar nicht. Die alle, die da involviert waren, ja, ich weiß, keine Ahnung, wird sowas geprüft intern von, also wie viele Menschen wissen es? Weiß es nur der Coach und ein paar von seinen Helfern? Wer hat diese Entscheidung gefällt? Und gleichzeitig, also wie du sagst, es sind ja Menschen, also die sind ja nicht irgendwie, das sind ja keine Klone oder weiß ich nicht, das sind ja Menschen mit Familie, Freunden, Bekannten und so weiter, die irgendwo leben, die noch ein Leben außerhalb ihres ekelerregenden Manövers da haben. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand die sieht, ist nicht ganz gering, auch wenn 2000 wahrscheinlich kein großer Fokus in den Medien auf das paralympische Basketballturnier der Menschen mit geistiger Behinderung war, so. Ja. Aber was geht bitte ab, Alter?
Ja. Also ich glaube auch, dass sie praktisch, also dass die Regeln tatsächlich deswegen auch geändert worden sind hinterher, dass näher, also mehr drauf geschaut wurde. Also damals war es tatsächlich so, dass es dem Verband überlassen wurde, auszuwählen, welche Spieler sie da hinschicken, und das wurde dann nicht mehr vom Olympischen Komitee überprüft. Also es gab es gab keinen Überprüfungsmechanismus von den Olympischen Spielen an sich, sondern praktisch, es wurde dem Landesverband vertraut, dass die nur Behinderte da hinschicken, und damit war es dann so. Also da hat dann hinterher keiner gesagt, zeig mir mal deinen Behindertenausweis oder sowas. Ich glaube, das hat sich aber dann mittlerweile im Zuge dessen wegen diesem Skandal geändert, und sowas kann heutzutage nicht mehr passieren. Aber als ich darauf gestoßen bin, habe ich zuerst gedacht, das ist irgendwie ein Skript von einem Film oder so.
Voll, ja, passenderweise gibt es ja einen Film oder zwei Filme, also der im Original ja tatsächlich ein spanischer Film ist, der dann die Hollywood-Version ist mit Woody Harrelson. Der ja dann als Sozialstunden, glaube ich, fängt es an, Basketballcoach von einem Team mit Menschen mit Behinderung wird. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er dann im Original Campeones heißt, aber er heißt Champions, glaube ich, mit Woody Harrelson. Das Remake oder die Hollywood-Version. Deswegen, also wirklich, keine Ahnung, ob es da einen Zusammenhang gibt, aber dass spanische Filmemacher sich nach Aufdecken dieses Skandals dann gedacht haben, ah, okay, krass, interessantes Thema, lass da einen Spielfilm draus machen. Das ist natürlich jetzt nicht auf das Turnier bezogen, aber der Film, also auf jeden Fall der amerikanische, ich glaube, den spanischen habe ich noch nicht gesehen, ist auf jeden Fall ein Tipp. Also es ist schön, ein bisschen emotional auch auf jeden Fall, also wer da anfällig ist, bitte mit Taschentüchern schauen. Aber diese Situation, also das ist wirklich, ich komme nicht drauf klar. Das ist, also was musst du für ein Arschloch sein? Also jeder einzelne dieser Menschen, was musst du für ein Dreckschwein sein, dass du imstande bist, sowas, also dass dir überhaupt die Idee kommt, ist ja schon mal komplett wow. Und das dann aber durchzuziehen. Und das ist ja, bei sowas.
Nicht nur ein Spiel, das gesamte Turnier bis ins Finale.
Genau, das ist ja das. Also es ist ja nicht was, wo du sagst, okay, scheiß drauf, weil wir machen es ja für einen guten Zweck, weil ja dann der Behindertensportverband Spaniens, der wird profitieren. Das ist dieser eine Moment und wir machen das. Nee, das ist kein Moment, das ist ja ein Zeitraum. Also das ist ja, das braucht Vorbereitung. Dann hast du wahrscheinlich diese Testspiele, dann hast du dies, das. Ach du Scheiße. Und das dann wirklich, ja, und das dann halt quasi mit Pokerface, also wirklich durchzuziehen bis zur Goldmedaille.
Ja.
Und dann auch wirklich das anzunehmen. Also nicht mal zu sagen, Scheiße, es hat jetzt wirklich geklappt. Und das dann wirklich, also auch der Moment, also weil spätestens dann ist ja wirklich so, dass du nochmal die Chance hast zu denken, oh Gott, was haben wir getan? Jetzt haben wir, da ist die Goldmedaille.
Ja.
Dass dann nicht irgendwie einer es bröckeln anfängt und sagt, boah, nee, das können wir jetzt, Scheiße, was haben wir da getan? Nee, wir ziehen das durch und keine Ahnung, ich weiß jetzt nicht, wodurch kam es dann raus? Also weil der eine gesagt, ja genau, das heißt ja von, also wenn so Kleinigkeiten nicht gewesen wäre, hätten die das mit ins Grab genommen oder was?
Anscheinend.
Boah.
Anscheinend, ja. Boah. Aber wie gesagt, unter dem Deckmantel wir machen es ja eigentlich für die Behinderten in unserem Land, für die behinderten Basketballer und ja. Dann haben sie sich praktisch so dann die Goldmedaille umhängen lassen.
Das ist ekelhaft,
ekelhaft, ja.
Pah, das ist crazy. Also wirklich, das ist eine der ätzendsten Sachen im Sport, die ich jemals gehört habe. Also das ist ja, Und wie gesagt,
ja, also auch vor komplett allem unabhängig vom Basketball. Also wenn's keine Ahnung, Handball, Fußball, Hockey, keine Ahnung.
Nein, also aber das hat ja mit Basketball nichts zu tun. Das ist ja auch menschlich einfach oder also ja. Das ist die maximale Unmenschlichkeit. Also das ist ja, also, und wie gesagt, vor allem diesen beiden gegenüber, die dann da einfach mit reingeworfen werden, so ein bisschen für, ich glaube einfach fürs, ums schlechte Gewissen zu beruhigen, dass man so sagt, naja, wir hatten doch zwei von denen dabei, so. Was geht denn ab, Mann? Boah, also das ist wirklich absolut widerwärtig. Crazy, Mann. Harte Story. Also muss ich mir jetzt dann direkt reinziehen, weil, kann man nicht glauben. Unfassbar.
Ja.
Unfassbar.
Sollen wir mal kurz über Chris Anderson sprechen?
Ja, du hast mir gesagt, du hast da wieder ein kleines Update parat.
Ich habe ein Update und praktisch eine kleine Überraschung.
Mhm.
Und zwar Chris Anderson, über den wir jetzt schon ein paar Mal berichtet haben, der Nachwuchs-Point Guard, der bei Texas Tech spielt, also der deutsche Nachwuchs-Point Guard, der bei Texas Tech spielt, hat gestern gegen Oklahoma State 19 Punkte, 13 Assists, 5 Rebounds gemacht. Also nach wie vor auf Erfolgskurs, nach wie vor einer der besten jungen deutschen Point Guards überhaupt. Also meine Befürchtung vor ein paar Folgen, so von wegen, was nachrückt nach Dennis Schröder, die Befürchtung habe ich nicht mehr, da mache ich mir keine Sorgen mehr, weil Chris Anderson, da sehe ich die Zukunft drin.
Also solche Stats auflegen kann nicht jeder. Also 19, 13, auch 13 Assists auf College-Level, auch absolut Elite. Also
ja, und er hat auch die Größe, ich weiß jetzt nicht genau, wie groß er ist, aber er ist über 6 Foot.
Ja.
Was als Point Guard schon mal irgendwie eine Mindestvoraussetzung ist, deswegen ist es auch mein heißer Tipp, dass er tatsächlich in die NBA kommt, dass er irgendwann gedraftet wird. Also da stehen die Chancen gut. Und was jetzt neu ist, was meine Überraschung ist, der gute Chris hat einen Bruder, und der auch Basketball spielt, der Nationalmannschaft spielt, der Lukai. Der ist erst 16 und spielt, wie gesagt, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Natürlich für die Junioren. Aber das könnte natürlich so das Brüderpaar der Zukunft werden, wenn die beiden vielleicht irgendwann mal im Nationaltrikot, im Nationaldress gemeinsam auflaufen. Zusammen mit den Wagner-Brüdern, zusammen mit den Da Silva-Brüdern. Das wäre crazy, Mann.
Also wenn die alle gleichzeitig, nice. Also quasi der halbe Kader aus Brüdern bestehen würde, das könnte ein neuer Rekord sein, oder? Gab es das schon mal? Auch.
Also drei Brüderpaare in einer Mannschaft, I don't know.
Das wäre auf jeden Fall eine gewaltige Ansage, ja. Spannend, ja. Also fänd ich krass. Vielleicht lohnt es sich doch mal wieder ein bisschen mehr mit dem Jugendbasketball auseinanderzusetzen, wenn da so viel nachkommt. Also, aber wie gesagt, Chris Anderson, quasi der Erbe von Dennis Schröder, der ihn ja auch so ein bisschen schon unter seine Fittiche genommen hat und auch bei Spielen sein Jersey getragen hat bei der U19-WM und so. Also da glaube ich, wie du sagst, stehen die Zeichen auch langsam Richtung NBA, wenn er das halten kann. Also Texas Tech ist ja jetzt nicht die klassische Basketball-Uni. Da setzt er ja als Go-To-Guy gerade einiges in Bewegung und das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Also Stats plus Bilanz des Teams sprechen da schon oder lassen da schon ein bisschen NBA-Geflüster entstehen. Ja? Also drücke ich die Daumen.
Ja, und wenn wir schon beim College-Basketball sind, hast du News von dem jungen Mann, den du letzte Woche vorgestellt hast?
Mini-Update zu James Nagy, der mittlerweile tatsächlich für Baylor am Start ist. Er hat gespielt, wurde eingewechselt.
Sein erstes Spiel?
Sein erstes Spiel jetzt für Baylor gegen TCU und Surprise, er hat nicht so viele Fans in der Halle gehabt. Es war ein Auswärtsspiel, aber als er von der Bank kam, gingen die Buhrufe los. Und ich würde sagen, da kann er als Person jetzt nicht so viel dafür, weil er hat die Regeln nicht gemacht. Er nutzt diese Schlupflöcher nur aus. Also ich würde sagen, an seiner Stelle kann ich das schon nachvollziehen, dass man so einen Move macht. Nichtsdestotrotz ist er natürlich jetzt, steht er sinnbildlich dafür, was aus der NCAA geworden ist. Und zwar ein knallhartes Basketball-Business. Das von Coaches und Programs ausgenutzt werden kann. Leider hat er jetzt auch nicht so, also leider für ihn, hat er jetzt auch nicht so krass gezündet. Ich glaube, er hat irgendwie 4 Punkte, 5 Rebounds gehabt oder so. Also es war jetzt nicht irgendwie, dass da der krasse Pro reinkommt, der direkt 20-10 macht oder so. Aber ja. Die Situation um College Basketball und die Millionen, die da jetzt mittlerweile fließen, wird nicht besser. Also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich habe letzte Woche kurz gedacht, also ich glaube, es war dann jetzt nur ein Joke, Kenny Lofton Jr., der ja auch schon in der NBA war, hatte einen Instagram-Post beziehungsweise eine Instagram-Story, in der er suggeriert hat, dass er wieder zurückkehrt an seine Uni. In einem Monat ist er wieder da, hat er geschrieben.
Ach krass.
Das war aber anscheinend nur ein Joke, aber das war dann auch sowas so, Moment, wie, wo,
ja,
was?
Sehr möglich, ja.
Genau, weil ja die Leute jetzt so mutmaßen, wo sind die Grenzen bei diesem ganzen Zeug, weil theoretisch, wenn du deine 4 oder 5 Jahre College Eligibility nicht völlig ausgeschöpft hast, hat ja jeder One-and-Done-Spieler noch Jahre übrig und so weiter.
Mhm.
Aber das scheint bei Kenny Lofton Jr. Anscheinend nicht der Fall zu sein, weil er ja auch einen richtigen NBA-Contract unterschrieben hatte und das bei James Nashi ja nicht der Fall war. Also dementsprechend scheint das die Obergrenze des Möglichen zu sein, die Baylor da gefunden hat. Aber ja, ich verfolge das weiterhin. Ich finde es spannend. Ich bin auch gespannt, wie sich die Stats hier verändern werden, ob er dann doch spielt wie ein Pro, der schon gedraftet wurde, weil wie soll ich sagen, das ist natürlich jetzt irgendwie auch so ein absolutes Kuriosum, weil theoretisch sind ja seine Rechte aktuell bei den Knicks. Er spielt aber jetzt wieder auf dem College. Wenn er da jetzt nicht so funktioniert, dann hat er sich ja selbst doppelt und dreifach geschadet, weil zum einen ist er jetzt halt irgendwie so ein bisschen persona non grata aktuell und zum anderen, ja, haut er halt seinen Wert als Spieler in die Tonne, schon bevor er auf NBA-Parkett steht, falls er jetzt nicht in den nächsten Spielen eine krasse Leistungssteigerung hinlegt.
Wo hat er jetzt nochmal vorher gespielt?
Er war bei Barcelona. Also da war
er
jetzt
auch
nicht.
Da wird er ja wohl Geld verdient haben. Und jetzt im College, ich meine, auch
mehr.
Durch die.
Ich weiß es nicht.
Also, aber auch durch die NIL-Verträge. Also nach meinem Kenntnisstand verdienen doch da nur praktisch die Stars des Colleges, ne? Weil
eigentlich
die
ja
halt die Gesichter sind. Also die Leute, die jetzt keiner kennt oder die von der Bank kommen.
Also die normalerweise nicht. Also ich kenne mich, was Gehälter in der Euroleague angeht, zu wenig aus. Er war jetzt ja nicht der Star. Auch da kam er ja meist von der Bank und so. Und er ist ja auch noch jung, also er ist 21. Ne? Also da ist er ja ein Spieler mit Potenzial auf jeden Fall. Ich denke schon, dass, weil was man so hört, hat ja auch Kentucky zum Beispiel als eine der absoluten Vorzeige-Unis im Basketball. Die haben ja anscheinend wirklich Kaderbudget von $20 Millionen oder sowas. Mhm. Also das heißt, da wirst du auch als guter Bankspieler auf jeden Fall fürstlich entlohnt. Dementsprechend gehe ich jetzt schon davon aus, dass sich das finanziell auch für ihn lohnen wird. Ob einer wie er da jetzt sich mordsgut vermarkten kann, I don't know. Weil wie gesagt, das ist ja jetzt aktuell eher Negativ-Publicity, die er da bekommen hat. Aber er ist in aller Munde, ne? Also gut, er ist natürlich in Sachen College Basketball jetzt eins der Themen, ist direkt mit ihm und seinem Namen verbunden. Deswegen, ja, gut. I don't know. Also schwer
berüchtigt als berühmt.
Ja, genau. Ja. Aber ja, komische Situation auf jeden Fall weiterhin.
Ja. Es gibt auch noch News aus der Basketball-Bundesliga, weil das Experiment, wenn man es so nennen kann, mit Svetislav Pesic scheint zu funktionieren.
Mhm.
Also, weil deutlich erkennbar ist, dass die Bayern besser spielen unter Pesic als zuletzt unter Gordon Herbert.
Ja.
Und das finde ich krass, dass man das so schnell sieht. Ne, als wäre es so gewesen, als hätten sie vielleicht am Schluss nicht mehr für Gordon Herbert gespielt. Und es war jetzt ist der neue Coach da, jetzt geben wir wieder 150%.
Ja.
Und vorher halt so, ja, vielleicht wollen wir den auch weghaben und spielen halt nicht so. Ich weiß nicht, also das will ich auch keinem Profi irgendwie andichten, dass das geht oder dass Leute so spielen. Aber es sieht fast so aus, als wäre ein Schalter umgelegt worden.
Ja, also ich meine, das ist ja allgemein im Profisport bei Trainerwechseln so ein Phänomen, dass es irgendwie so eine, auf jeden Fall ganz häufig eine kurzfristige Verbesserung mit sich bringt. Interessant wird es dann halt, wenn man so nach ein, zwei Monaten dann nochmal eine Bilanz zieht, ob das dann immer noch so ist. Aber ja, wie du sagst, also vor allem in der Euroleague, wo die Bayern ja leider Gottes das absolute Katastrophenjahr hingelegt haben und am Ende der Tabelle zu finden sind, haben sie jetzt gegen Maccabi Tel Aviv, wo ich eigentlich mit hätte in der Halle sein wollen, wenn mich meine Hardcore-Erkältung nicht ausgebremst hätte, haben sie mit knapp 30 Punkten Vorsprung gewonnen. Und das ist eine, oder waren es sogar über 30? Also so um die
so
30.
Knapp 30, ja.
Und das ist natürlich dann schon, wie du sagst, Schalter umlegen, aber in großem Stil, weil davor wurden da Spiele auch genau in die andere Richtung oft hingelegt. Und das also sieht auf den ersten Blick auf jeden Fall sehr solide aus. Aber ja, die große Frage ist, wie wird sich's weiterentwickeln und in dem Zusammenhang auch, was ist mit Spencer Dinwiddie? Weil da war ja vor allem ich ein großer Fan von diesem Transfer, weil ich sehr viel von Spencer Dinwiddie als Basketballer halte, der wirklich in den letzten Jahren in der NBA, also es ist eigentlich so ein Spieler, wo ich nicht verstehen kann, dass der keinen Roster-Spot hat. Ist ein großer Point Guard, der offensiv fast alles kann, der auch Spiele abgeliefert hat, wo er viel scored, der ein Playmaker ist, der den Mitspieler findet und so. Aber irgendwie bei Bayern, trotz Gordon Herbert, sie kannten sich ja aus der Vergangenheit, irgendwie bisher so nicht in Tritt kommt und jetzt auch in den letzten Spielen nicht mal im Kader war teilweise, ohne wirklich klare große Verletzungen oder so, also wo man so ein bisschen Rätselraten machen kann, was da genau dahinter steckt.
Also
anscheinend
war er über Weihnachten aus persönlichen Gründen zu Hause, weil es irgendwie einen Familienunfall oder Zwischenfall gab und deswegen war er entschuldigt. Aber jetzt sollte er eigentlich mal bald wieder zurückkommen, weil sonst wundere ich mich, ob er überhaupt noch zurückkommt.
Exakt, ja. Also, und er war ja auch beim Lakers-Game irgendwie und so.
Genau.
Also, ja, weiß
so
ich nicht.
Mitten in der Saison beim Lakers-Game dachte ich mir, ist der jetzt um die halbe Welt geflogen, nur um da irgendwie zu sitzen? Macht er sich irgendwie Hoffnung? Hat LeBron ihm irgendwas versprochen?
Ja.
Komm vorbei zu Weihnachten.
Schwierig. Also, fände ich extrem schade, wenn das jetzt einfach wieder so auseinandergeht. Aber wie du sagst, also käme jetzt dann nicht so ganz überraschend, weil mittlerweile, also wir nehmen hier gerade am 4. Januar auf, das heißt, Weihnachten ist fast 2 Wochen her. Schwierig.
Ja. Sehr schwierig. Yes. Hast du noch was zum Basketball?
Nee, ich glaube.
Okay, weil dann
von mir aus
würde ich mal ganz kurz das Thema wechseln, weil manchmal, selten, aber manchmal und da haben wir uns ja mal die Erlaubnis rausgenommen, sprechen wir auch über Themen, die nichts mit Basketball zu tun haben. Mhm. Und du hast mir geschrieben, du hast eine Serie angefangen, beziehungsweise ja. Ich glaube mittlerweile aufgehört schon,
yes.
Die ich ja vor ein paar Wochen ziemlich gefeiert habe, die ich dann auch abgeschlossen habe. Und mhm. da würde ich gerne wissen, was du von Pluribus hältst.
Okay, und du hattest von ihr geschwärmt hier im Podcast, bevor du sie abgeschlossen hattest?
Ja, genau. Ich glaube, es war direkt nach der ersten Folge, war genau. Ich so gefangen.
Ja.
Und ich muss sagen, hat mich nicht enttäuscht. Es gibt ja dann diese Serien, dann schaust ja. du die zweite und dann habe ich dir das empfohlen
ja.
und dann schaue ich selber weiter, zwei, drei ja. Folgen und so, ich muss meine Empfehlung zurücknehmen.
Ja, genau. Ja.
Nee, aber bei der Folge, also bei der Serie muss ich sagen, ist vielleicht nicht im selben Tempo so weitergegangen, aber so komplett bis zur letzten Folge muss ich sagen, das passt. Also würde mir die zweite Season anschauen und es ist ungemein interessant und ich habe auch einen Hot Take.
Okay, dann sage ich jetzt was dazu, dann bin ich gespannt auf deinen Hot Take. Ja, also ich habe mir die ersten 9 Folgen, also die erste Staffel jetzt angeschaut und auch ich würde die jedem empfehlen, weil ich die Story an sich sehr ja irgendwie spannend, faszinierend finde. Also die ganze Vorstellung dieser Situation. Also es geht ja eben um im Kern um diese eine Person, die quasi alleine in ihrem Haus nur noch ist, alleine in ihrer Stadt, weil um sie herum also ich will jetzt hier nichts spoilern, aber um sie herum quasi, das kann man auch wirklich schwer beschreiben, aber nichts mehr so ist, wie es vorher war und so, sie so quasi die übrig gebliebene ist. So.
Ja.
Und das finde ich, also zieht sich auch, also sie spielt auch brutal, also muss ich echt sagen, also das ist eine absolute Top-Performance. Ist ja von den Machern von Breaking Bad, Better Call Saul, aus der Serie kennen wir auch sie. Habe schon wieder ihren Namen vergessen.
Ray Sehorn.
Exakt. Ja. Und spielt auch wieder in Albuquerque, passenderweise ja, hauptsächlich. Und ich, also finde es eine Top-Serie. Du merkst aber, also ich habe hinten raus, das hat mich ein bisschen genervt. Und zwar nicht die Serie an sich, aber dieses, das Einzige, also das ist was mich allgemein an Serien nervt, dieses, man weiß keine Ahnung, Folge 7 oder so, auch wenn ich jetzt vorher nicht 100% wusste, es wird eine zweite Staffel geben, hat sich's irgendwie so angekündigt, so, das wird Staffel 2 und ich bin der Meinung, man hätte auch in 10 oder 11 Episoden das jetzt abschließen können.
Mhm.
Und dann wäre das für mich quasi perfekt gewesen. Also dann wäre es von A bis Z einfach, hätte ich gesagt, bam, brutal, genau so. Und grundsätzlich war das auch die ganze Zeit mein Ding, so krass. Und es waren immer wieder Momente, wo man so dachte, boah, ne. Und was deckt sie denn jetzt für Geheimnisse auf? Oh, was hat sie, was ist das jetzt, was ist dies? Und dann irgendwann hatte ich aber so das Gefühl, damn, das geht auf eine zweite Staffel. Aber warum? So, ja. Und deswegen habe ich jetzt so ein bisschen Schiss, dass dann von der zweiten auf die dritte geht und so weiter und so fort. Und ich meine, würde natürlich zu, wer ist da, Vince Gilligan passen. Breaking Bad hat x Staffeln, Better Call Saul hat weiß ich nicht wie viel Staffeln.
Mhm.
Dann wäre es jetzt irgendwie komisch gewesen, Pluribus in einer Staffel zu covern. Ändert nichts an der Sache, an der Tatsache, dass das eine krasse Serie ist auf jeden Fall, die ich wirklich jedem empfehle. Außer man ist so komplett anti Science Fiction und so und
obwohl es nicht mal so Science Fiction ist.
Genau, aber halt nur von der von der Situation her.
Ja, von der Situation her, ja, okay.
Dass man so denkt, nee, ist so gar nicht meins. Aber sonst einfach krass. Also wirklich stark, stark. Also da habe ich an sich nicht wirklich was auszusetzen, nur dieses hinten raus dieses, keine Ahnung, ich weiß immer nicht, ab wann das für die Produzenten feststeht, dass man das auf zwei Staffeln macht. Wird da vorher so viel getestet und dann ist so, okay, die ersten Reaktionen sind so und so, ich glaube, die Leute werden es feiern, komm, wir gehen gleich auf Staffel 2 so. Weil das hat mich einfach so tendenziell einfach so ein bisschen genervt, weil man halt in dem Moment einfach auch so denkt, jetzt dürfe ich wieder warten bis, keine Ahnung, ja. Ende 2027 oder was ich dann da gegoogelt habe, was leider, da prophezeit wird. Und das dann immer so ein bisschen, ich meine, ich habe bis jetzt nicht die finale Staffel von Stranger Things angeschaut, obwohl mir das am Anfang hart getaugt hat.
Mir auch,
mich das so aufregt, dass es einfach immer wieder so arschlang gedauert hat, bis es weitergeht. Und ich kann mich bis jetzt irgendwie nicht dazu überwinden, Play zu drücken. Ja. So. Also, und ich habe ein bisschen Angst, dass das bei Pluribus leider in eine ähnliche Richtung gehen könnte, was ich nicht hoffe.
Bevor ich jetzt meinen Pluribus Hot Take abfeuere, noch ein Wort zu Stranger Things, weil ich bin da genau im selben Boot, weil ich habe das auch zu Anfang Stranger Things komplett gefeiert, die erste Staffel, die ersten zwei Staffeln sogar, weil ich glaube, die ersten zwei Staffeln kamen in einem recht engen Zeitraum hintereinander.
Ja.
Jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwie seit der letzten Staffel über ein Jahr vergangen ist, vielleicht sogar zwei, so gefühlt, ohne dass ich das weiß. Und ich weiß halt, dass die Kids, die praktisch 4-5 Jahre älter sein sollten, 10 Jahre älter sind.
Ja.
Und dass Millie Bobby Brown jetzt halt, was ist sie jetzt, mit 20 oder so? Ist halt nicht mehr dasselbe. Deswegen habe ich mich auch noch nicht dazu aufraffen können, die neue Staffel zu schauen. Ich muss sogar noch das Ende der letzten Staffel anschauen, also die letzten zwei Folgen oder so, weil ich das auch irgendwann abgebrochen habe und mich eigentlich nicht mehr gepackt habe. Ich will es aber zu Ende schauen, deswegen muss ich das jetzt über die Tage einfach mal hinter mich bringen, weil ich auch so ein Completionist bin, dann das irgendwie zu Ende bringen will, nur weil ich es angefangen habe. Zu Pluribus. Was ich faszinierend finde, und ich weiß nicht, ob das etwas ist, was Vince Gilligan beabsichtigt hat, und ich weiß auch nicht, ob ich damit alleine bin. Mir taten die Leute, ich muss aufpassen, dass ich nicht spoiler, mir taten die Leute leid, weil Ray Seahorns Charakter ziemlich arschig ist zu denen. Und die sind halt saunett. Aus welchem Grund jetzt auch immer, kann ich jetzt natürlich nicht spoilern, aber die sind halt super nett und sie ist richtig arschig zu denen. Und mir taten die voll leid. Und ich, also, du weißt schon, sie ist halt so, die Antworten, die sie denen gibt, und ich bring mir ein Gatorade und keine Ahnung, das ist also, Alter, das war eine schwierige Situation, als ich das geschaut habe, weil ich mir gedacht habe, natürlich, wie würdest du reagieren in der Situation? Und dann war ich so, würde ich das so voll ausnutzen, wie manche Charaktere dort? Oder wäre ich so voll auf dem Antitrip, wie auch ein anderer Charakter ist? Und ich war eher so, ey, wenn die das so wollen, wenn die so nett sind, dann spiele ich da mit. Und ich glaube, ich bin in der absoluten Unterzahl, weil ich bin natürlich öfter auf Threads. Und Pluribus war natürlich eines der Top-Themen da. Und alle sagen natürlich, das sind in Anführungszeichen Zombies und das ist keine richtige Welt und die, das muss man irgendwie rückgängig machen. Und ich war so, also wenn man es nicht rückgängig machen könnte, ist eigentlich auch nett.
Ja, ja, vielleicht. Also ja, da ist jetzt schwierig, wirklich nicht zu tief einzusteigen. Aber also ich kann ein bisschen nachvollziehen, was du meinst. Aber ich bin, also wenn ich mich in ihre Situation versetzen würde, ich glaube, da haut's dir erstmal so den Stecker raus, wenn das so, also ich weiß nicht, ob da in irgendeiner Form, ich weiß, also wie lang es dauert, bis man in irgendeiner Form einen klaren Gedanken fassen kann, ohne dass die Emotionen hochkochen. Also darum, sie ist ja super emotional die ganze Zeit und mit einer, also fast nicht mal vorhandenen Zündschnur, es ist ja eigentlich ständig drüber. Aber ja, also mir tun die mehr leid, weil sie einfach nicht mehr sie selbst sind. Also das finde ich viel, also dieses, dass die mir leid tun, das hatte ich auch, aber weniger wegen diesem, sie sind alle super nett und die führt sich auf wie die Axt im Wald, sondern einfach wegen der Gesamtsituation, weil dieses Pluribus, also ich finde sehr geil, dass in dem Logo immer die Eins statt des Is geschrieben wird. Das taugt mir, ich glaube, steht nicht auf dem Dollarschein E Pluribus Uno.
Ja, richtig.
Schon, ne?
Ja.
Also irgendwie der Name, die Art, wie das gemacht wird und wie gut das Ganze dann auf, ja, also dass sie diese eine ist und die anderen die vielen und so, das finde ich sehr, sehr stark, aber ja, leid tun wirklich mehr aus diesem, ja, weil die Individualität einfach verloren geht oder verloren gegangen ist und aber ja, du, also wie ich da wäre, ich weiß es nicht, es ist schwer.
Also ich wäre natürlich nicht so wie der eine Charakter, der das komplett ausnutzt und das ist dann natürlich auch grenzwertig, weil es physisch ist und so weiter. Aber ey, wenn keiner mit Air Force One fliegt,
klar,
bevor es da rumsteht oder wenn
Ferrari
Dealership,
Fall,
alle Autos sind leer und werden nicht gefahren, Alter.
Also würden da auf jeden Fall Sachen einfallen, ja, die man sich dann leisten kann, weil Geld auch keine Rolle mehr spielt.
Ja,
und so.
Kostet dich ja nichts. Du musst nur fragen.
Ja.
Ja. Also auf jeden Fall super interessant. Wie gesagt, es ist unser Serientipp, falls ihr das noch nicht geschaut habt, Pluribus auf Apple TV Plus.
Genau. Und da gibt es Möglichkeiten, das auch ohne fixe Abo-Abschlüsse zu machen. Also an alle, die es nicht wissen, es ist immer bei Apple-Geräten, ja, sind ja so 3-Monats-Abos irgendwie mit dabei. Kann man mal nachschauen, ob man das noch einlösen kann. Und bei uns war das jetzt hier so, weil wir da alle Möglichkeiten schon ausgeschöpft hatten. Aber Apple TV ist ja mittlerweile auch ein Amazon-Zusatzkanal. Und da konnte man als Prime-Kunde quasi einen 7-Tage-Gratis-Zeitraum auch dazu buchen. Und deswegen haben wir das gleich ausgenutzt.
Habt ihr das in 7 Tagen durchgeboxt?
Ja, eigentlich nur in 2.
Jesus, alright.
Ja gut, weil die 9 Folgen waren ja verfügbar.
Ja, stimmt.
Genau, und deswegen jetzt heute Abend ist noch der Matthew McConaughey und sein Bus auf dem Bus.
Oh, ja.
Genau.
Da können wir, also wenn wir nächste Woche auch ein bisschen zu kurz sind, dann können wir darüber auch sprechen, weil dazu habe ich auch Gedanken zu dem Film. Aber dann viel Spaß.
Ja, danke dir.
Cool. Dann haben wir es, glaube ich, für diese Folge.
Yes, sir.
Bisschen kürzer zum neuen Jahr, aber ich muss auch sagen, so viel Wildes ist jetzt auch nicht passiert. Wir schauen natürlich weiterhin genau auf die NBA und werden euch da auf den Laufenden halten. Aber sonst war's das für diese Episode. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen und Zuhören. Und bitte liked, abonniert und kommentiert. Wir hören und sehen uns nächste Woche. Wir sind raus. Ciao.
So schaut's aus. Peace.
And now, ladies and gentlemen, the original.
Reloaded!